Mikey Nieman hat gesagt, when everybody's six, sack. Das heißt, wenn alle in eine Richtung laufen, laufen die andere Richtung. Und er hat damit an und für sich dieses Modell der Erstmal-Onliness genannt, also der Einzigartigkeit, mit dem eigentlich so in die Ecke gekommen und basierend dort eben auf der Aussage, when everybody's six, sack.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Money Clank. Money und sein Team von der Mood Agency helfen Unternehmen dabei, dass sie nicht mehr konkurrieren müssen. Konkurrieren ergibt nämlich gar keinen Sinn. Man schreit immer lauter, man versucht immer mehr Aufmerksamkeit zu erregen, man kopiert, man lässt sich etwas mehr als inspirieren, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und genau darin liegt der Fehler, denn jeder sollte seinen eigenen Weg gehen und Money und sein Team helfen Unternehmen dabei, den eigenen Weg zu finden. Money erklärt im Podcast vieles über Marke und Branding. Was ist eine Marke und wem gehört eigentlich die Marke? Wie er sagt, nicht dem Unternehmen, sondern im Endeffekt gehören den Kunden und Kundinnen immer die Marke. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge mit dem Markenphilosophen Money Clank.
Ich habe ein Unternehmen oder es gibt ein Unternehmen und das Unternehmen möchte mehr Kunden gewinnen, die was an höheren Preis zahlen, länger bleiben und auch mehr kaufen. Und was muss das Unternehmen tun?
Etwas anbieten, was die anderen nicht anbieten und was die Zielgruppen unbedingt haben wollen.
Wie schafft man das?
Das ist die schwierigere Frage. Das andere war, der Einstieg war eigentlich mehr die Theorie. Wie man was anbietet, was die anderen nicht anbieten, indem man als allererstes den Kunden zuhört, wo sind ihre Probleme, welche Wünsche haben sie und sich dann die Frage stellt, welchen Wert kann man anbieten, was kann man anders machen als wie andere, um genau zu diesem Punkt zu kommen, dass man eben etwas anbietet, was die anderen nicht anbieten. Und das hat ganz selten mit Produktfunktionen zu tun. Meistens geht es zwischenzeitlich im Wettbewerb längst um was anderes, als wie um was ein Produkt kann oder welche Funktionen es hat, weil dafür sind die Produkte viel zu austauschbar. Und es geht darauf, welchen Wert kann man schaffen? Warum möchte das jemand kaufen? Warum möchte das jemand haben? Und wenn man da hat man etwas größeren Gestaltungsspielraum und daraus kann man auch dann eine Einzigkeit entwickeln.
Was verstehst du genau unter Einzigkeit? Was ist denn eure Einzigkeit?
Was ist unsere Einzigkeit? Wir sind die einzige Markenagentur, die das Markendenken und das strategische Denken unserer Kundenteams oder der Teams unserer Kunden weiterentwickelt, um zu besseren Lösungen zu kommen, um gemeinsam dann erfolgreiche Marken aufbauen zu können. Für uns geht ganz viel um Wissenstransfer. Also wir machen es zusammen mit den Teams. Wir versuchen ihnen aber auch alles Mögliche, alles Nötige beizubringen, um konstruktiv mitarbeiten zu können und es dann vor allem aber selbstständig weiterführen zu können.
Wie lange benötigt es, um einen Ansatz zu finden, der was wirklich für das Unternehmen einzigartig ist?
10 Minuten. Einen Tag. Wir haben einen Workshop, der geht einen Tag. Der beschäftigt sich an und für sich nur darum, solche Gelegenheiten im Markt zu erkennen und solche Gelegenheiten im Markt herauszuarbeiten. So ein Eintages-Workshop, der ist zwar vorbereitet, aber im Grunde, wenn man sich einen Tag lang trifft in einem zu einem Workshop und sich die richtigen Fragen dabei stellt, wird man am Ende des Tages mehrere Möglichkeiten haben, sich einzigartig zu positionieren in dem Markt.
Welche Rolle spielt die Positionierung in Bezug auf eine starke Marke? Weil man hört ja ab und zu den Begriff, wir möchten eine starke Marke aufbauen oder wir wollen eine aussagekräftige, relevante Marke aufbauen. Welche Rolle spielt das und was ist überhaupt eine Marke?
Fangen wir mit dem zweiten Teil der Antwort an. Wir definieren eine Marke als die Bedeutung, die eine Person einem anderen Unternehmen, Produkt oder einer anderen Person einräumt. Es geht also um Bedeutung. Es geht nicht darum, was das Unternehmen sagt, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, was die Zielgruppe davon versteht oder was sie sagen, welche Bedeutung sie einräumen. Das Zusammenspiel mit Positionierung, wir müssen zuallererst ein neues Verständnis von Positionierung haben und an den Tag legen, um überhaupt Marken in diesem Zusammenhang aufbauen zu können. Weil wenn wir Märkte nach wie vor einteilen nach Produktfunktionen oder nach Produktnutzen, dann können wir schwierig eine Positionierung erarbeiten, die dann eine Bedeutung auslösen soll bei Menschen. Wenn wir aber Märkte dahingehend kategorisieren und einteilen und fangen, nach Bedeutungen zum Beispiel, dann fällt es uns viel leichter, dann die entsprechende Alleinstellung zu erarbeiten und auch die entsprechende Bedeutung bei den Zielgruppen zu schaffen. Ein Beispiel, weil das klingt alles sehr theoretisch immer. Aus der Automobilindustrie. Klassisches Markteinteilung in der Automobilindustrie war teuer, billig, schnell, langsam. Wenn man es so einteilt, dann ist Tesla und der Ferrari beides in der gleichen Ecke. Beides teuer, beides schnell. Wenn man jetzt aber von diesen Produktfunktionen wegkommt, von den Funktionen dieses Autos weggeht, zu welche Bedeutung diese Fahrzeuge, diese Autos für die Kunden und für die Käufer haben, und man teilt den Markt zum Beispiel in fortschrittlich, nicht fortschrittlich und nachhaltig und nicht nachhaltig ein, dann ist auf einmal Tesla und Ferrari entgegenliegenden Ecken, obwohl es immer nur das gleiche, die gleichen Autos sind. Aber die Bedeutungsdimension hat sich verändert. Und Menschen beginnen zunehmend aufgrund der Austauschbarkeit der Produkte darüber nachzudenken, welche Bedeutung sie ihnen einzuräumen und nicht mehr über reine Funktionen zu vergleichen, weil das funktioniert auch nicht mehr. Für das sind die Produkte viel zu ähnlich grundsätzlich.
Das ist aber zugleich ein großer Vorteil für viele Unternehmen, weil wie viele Unternehmen machen das dann schlussendlich mit der Bedeutsamkeit?
Darauf bewusst fokussieren. Weniger. Noch. Insbesondere in unserem, deutschsprachigen Raum beziehungsweise in Mitteleuropa ist das noch nicht ein besonders weit verbreitetes Konzept. In den USA und insbesondere im angloamerikanischen Raum ist es längst sehr weit verbreitet. Martin Niemeyer war einer der Ersten, der darüber geschrieben hat, und diese Bücher sind schon zum Teil schon 20 Jahre alt, also das ist jetzt noch nicht ganz ein revolutionäres Konzept. Es ist aber vor allem ein notwendiges Konzept, und es halt mit zunehmendem Wettbewerb, mit zunehmender Globalisierung, dass halt alle Produkte von überall her gekauft werden können, und mit zunehmender Austauschbarkeit bleibt es als einziges Konzept übrig.
Was für eine Marke habt ihr begleiten können bei der Bedeutsamkeit, um ein Beispiel auch von euch nennen zu können?
Mehrere. Was ist ein gutes Beispiel war wahrscheinlich die E-Zigarettenmarke von Earl, das ein Tiroler Startup ist oder war vielmehr, und was dann von Big Tobacco gekauft worden ist. Und da die Bedeutung in diesem aufkommenden E-Zigarettenmarkt, der war damals sehr stark dominiert von chinesischen Produkten oder Produkten, die generell aus dem Osten gekommen sind. Und von Earl hat Teile ihrer Produkte, insbesondere die Liquids, in Tirol hergestellt. Und worauf wir Wert legen haben, war Reinheit. Also das Gefühl zu vergeben, dass man da was Sicheres konsumiert, weil es rein ist und nicht mit Schadstoff versehen ist und auch sauber produziert worden ist. Man inhaliert es ja doch in die Lungen. Und viele steigen ja von Zigaretten auf E-Zigaretten, um die Lungen zu schonen und vielleicht den Lungenkrebs zu vermeiden, der halt vom Rauchen kommt. Und deswegen war diese Reinheit oder diese gefühlte Reinheit ein ganz wesentliches Element, warum das Produkt so gut funktioniert hat, weil es den Menschen Sicherheit gegeben hat im Konsum und den sogenannten Peace of Mind, wie man da oft dazu sagt, einfach sich darauf verlassen kann, dass es funktioniert.
Wie schafft man es, den Weg weiterzugehen, den, was man definiert hat, den, was man festgelegt hat, und man sieht am Anfang keine Ergebnisse? Also wie schafft man es dann da trotzdem dabei zu bleiben und dann nicht mehr die Richtung zu ändern, sondern sagen, das ist jetzt der Weg und wir gehen dann trotzdem weiter?
Aber man muss die Richtung ändern, man muss die Richtung immer ändern. Weil eines der großen Schwierigkeiten, wenn man das so sieht und wenn man versucht, Bedeutungsdimensionen aufzubauen, ist ja, dass man hat sie nicht als Unternehmer nicht zu 100% unter Kontrolle. Man kann sie maximal beeinflussen. Man kann sie nie bestimmen, weil das ja jemand anderer denkt oder es die Bedeutung von jemand anderen ist. Und man wird es immer überprüfen müssen, inwieweit man auf dem richtigen Weg dort ist. Da gibt es mehrere Möglichkeiten dazu, von Umfragen über Käuferbefragungen, Fokusgruppen oder einfach mit seinen Kunden einfach unterhalten und sie fragen, warum sie das Produkt gekauft haben und ins andere. Aber es ist ganz spannend, was man da für eine Antwort kriegt. Und dann muss man das halt immer wieder evaluieren und zu schauen, ob man auf dem richtigen Weg ist oder ob man andere Dinge tun muss, andere Maßnahmen setzen muss, um diese Bedeutung eben genau in die Richtung zu beeinflussen, wie man sie gerne beeinflussen möchte.
Welche Marken haben für dich eine Bedeutung?
Ich habe gerade vor kurzem einen Post gemacht, wo ich das sogar offen zugegeben habe. Also ich bin zum Beispiel totaler Apple-Jünger. Apple hat für mich ganz eine große Bedeutung. Und es hat aber wenig was mit dem zu tun, was das Produkt macht oder gar nicht einmal unbedingt sogar ein Design. Warum ich die Apple-Produkte zum Beispiel so gerne mag, ist, weil sie einfach so nahtlos zusammenpassen. Man hat die Uhr und das Telefon und der Computer miteinander kommunizieren können und die Kopfhörer, ohne dass man sich dazu was tun muss. Und das macht halt den Alltag leichter. Das ist aber sicher eine Ansicht von den Produkten, die mir werden oder die Bedeutung für mich haben.
Was ist der Unterschied eigentlich zwischen einer Strategie und einem Plan?
Der fundamentalste, wahrscheinlich der wesentlichste Unterschied ist, dass ich einen Plan unter Kontrolle habe und eine Strategie nicht. Bei einem Plan kann ich mal machen, ich möchte das und das machen, wir möchten ein neues Produkt einführen, eine neue Fabrik, was auch immer, klassische To-Do-Liste oder Maßnahmenliste, die man dann von oben nach unten einfach abhacken kann. Das ist ein Plan. Und dann hat man recht gut unter Kontrolle, da hat man auch die Kosten unter Kontrolle, das kann man beeinflussen, wie intensiv man das möchte oder nicht macht und wann man etwas umsetzt und hat eigentlich jeden einzelnen Schritt selbst in der Hand. Bei einer Strategie geht es nicht, weil bei einer Strategie hat man, also insbesondere eine Unternehmens- oder Markenstrategie setzt eine Theorie voraus. Das heißt, man hat eine Theorie, dass wenn wir das jetzt machen, dann wird das passieren in Zukunft. Und das hat man schon immer unter Kontrolle. Und darum ist es auch viel riskanter und man fühlt sich ein bisschen weniger wohl damit, weil man es eben gerade aus der Hand geben muss, den kompletten Einfluss und vor allem das Ergebnis aus der Hand geben muss, sondern man muss dann eigentlich eher darauf hoffen, dass diese Theorie so aufgeht und dann in weiterer Folge dann in genügend Leute das so toll finden, dass sie das Produkt dann in ausreichendem Maße kaufen, dass man Gewinn daraus macht. Und wo man es eben dann auch immer wieder überprüfen muss, schauen, ob man auf dem richtigen Weg ist, ob diese Theorie noch haltet und auch wirklich umgesetzt werden kann. Um auf die Frage von vorhin nochmal zurückzukommen, ist es auch diese regelmäßige Überprüfung und diese regelmäßige Evaluierung auch ganz wichtig. Beim Plan brauche ich das nicht. Wenn es abgehackt ist, ist es abgehackt. Fertig, habe ich gemacht, brauche ich nicht nochmal evaluieren. Bei der Strategie muss man das sehr wohl.
Auf wie lange legt man so eine Markenstrategie fest? Und ab wann fangen die ersten Checks statt, dass man einfach nochmals kontrolliert, ist das der richtige Weg?
Ich meine, gewisse Elemente einer Markenstrategie oder auch Unternehmensstrategie verändern sich nie. Zum Beispiel der Purpose des Unternehmens, warum ein Unternehmen existiert, abseits der Notwendigkeit, Geld zu verdienen. Das ändert sich im Grunde nie. Das kann sich ändern, aber dann ist es ein anderes Unternehmen. Dann hat es eine andere Wahrnehmung, hat es eine andere Bedeutungsdimension. Also es gibt Elemente, die verändern sich grundsätzlich nicht. Allerdings, sagen wir mal, die meist verbreitetsten und bekanntesten Elemente, Vision und Mission und auch dann die strategische Idee dahinter, das kann sich sehr wohl verändern, aber trotzdem spricht man und denkt da immer ganz schnell in Jahren, meistens so in Richtung 5 bis 10 Jahre, bis wirklich langfristige Ziele erreicht werden können. Die ersten Auswirkungen spürt man eigentlich meistens früher schon, meistens schon nach einem Jahr oder so.
Was fasziniert dich eigentlich am Thema Markenprozess, Markenbildung oder generell Marken?
Im Grunde ist es wahrscheinlich diese strategische Theorie, die ich gerade beschrieben habe. Sich einer Situation zu widmen, eine Theorie zu entwickeln, wie man diese Situation lösen kann, wie man Marktverhältnisse oder auch Konkurrenten ausmanövrieren kann und dann vor allem zu sehen, wie das Stück für Stück aufgehen anfängt. Es ist eigentlich der schönste Moment dann immer. Wenn man dann merkt, ja, die Theorie haltet, also die kommt durch, die setzt dich da wirklich so an. Das ist dann wahrscheinlich auch der befriedigendste Moment in dem gesamten Prozess.
Als ihr euch vor einiger Zeit neu erfunden habt, was war eigentlich da der Impulsmoment, dass ihr wirklich einen neuen Weg gegangen seid und hat sich bei euch der Purpose verändert? Oder ist der gleich geblieben?
Nein, hat sich verändert. Der hat sich auf jeden Fall verändert. Es war eigentlich das Erkennen, dass diese ursprünglich gelernten Ideen und Konzepte, die man, zumindest die Geld, die ich vor 20 Jahren auf der Uni da so gelernt habe, dass das nicht mehr funktioniert. Und dass man das, was wir die letzten 10 Jahre auch gemacht haben, einfach nicht mehr funktioniert im großen Stil im Markt, weil sich die Situationen verändert haben, weil sich die Gesellschaft verändert hat und weil insbesondere die Digitalisierung und die Globalisierung quasi alles auf den Kopf gestellt hat und Wettbewerb auf Steroiden die Folge gewesen ist. Weil, darf ich nicht vergessen, das ist gar nicht mehr allzu lange her, da waren die einzigen 2 Anbieter vielleicht die 2 Geschäfte in deiner Straße, wo du halt hingegangen bist und die Sachen gekauft hast. Jetzt kannst du sie von überall kaufen. Jetzt entsteht ganz ein anderer Druck auf die Produkte, auf die Produkthersteller und auf die Unternehmen. Und diese alten Konzepte, die man eben aus den 80er und 90er Jahren, aus der Hochphase der Werben und der Werbeagenturen, die man da noch übernommen gehabt hat und gelernt gehabt haben, die haben einfach nicht mehr funktioniert. Und so hat es bei uns begonnen, dass wir uns damit auseinandersetzen und angefangen haben, was gibt es denn noch auf der Welt, außer dieser jetzt aus der alten Betrachtungsweise, was gibt es denn Neues dazu? Und so ist es bei uns eigentlich losgegangen.
Benötigt man weniger Werbung, wenn man eine bedeutsame Marke hat? Oder gleich viel, man gewinnt dafür mehr?
Naja, die Grundvoraussetzung, um eine Marke aufzubauen, ist es, einen Kunden zu schaffen. Das ist der erste Schritt. Das hat Peter Drucker schon gepostet in die 60er Jahre des letzten Jahrtausends. Dazu wird man vielleicht Werbung brauchen. Oder irgendwie muss man den Kunden ja schaffen. Aber für den eigentlichen Markenaufbau braucht man das nicht unbedingt. Und es gibt genügend Beispiele dazu von großen Marken, die keine Werbung gemacht haben. Der Body Shop, zum Beispiel nie Werbung gemacht. Nie. Aber jeder kennt den, jeder weiß, was das ist. Apple, weil wir gerade vor Apple waren. Ja, die machen Werbung. Aber das ist so in einem verschwindend geringen Ausmaß. Und von dem kriegen wir in Europa grundsätzlich ohnehin nichts mit, welche Werbung die machen. Und trotzdem ist es die wertvollste Marke der Welt. Also ja, es geht. Aber wenn man es schafft, halt einen Kunden zu schaffen, ohne, kann man auch ohne Werbung schaffen. Also man braucht jetzt für den Markenaufbau per se, macht man keine Werbung. Sondern wenn man einen Kunden hat und der dann von dem Produkt überzeugt ist, dann beginnt sich die Bedeutung eben zu manifestieren in seinem Kopf und in seinem Bauchgefühl. Und die kommt aber nicht von der Werbung, sondern die kommt dadurch, dass er das Produkt verwendet hat und zufrieden war, dass das gemacht hat und dass ihm das gibt, was er halt haben will. Und wenn es anderen auch so geht und man sich dann austauscht dazu, dann fängt an, die Marke sich zu entstehen. Aber das kann durch Werbung unterstützt sein, aber Werbung ist jetzt nicht dieser entscheidende Faktor, den man haben muss. Funktioniert aber wahrscheinlich einfacher mit, aber es ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Also wenn man sagt, Name macht keine Werbung, heißt das nicht, dass es deswegen keine Marken geben kann.
Wenn man ein Kunde ist, kauft man ja Produkt oder Service. Wie schafft man es, dass die Marke dieselbe Reputation hat oder dieselbe Qualität hat wie das Produkt und das Produkt dieselbe Qualität wie die Marke? Weil es gibt ja Unternehmen, die investieren wahnsinnig viel in die Marke und sagen, Marke ist alles und geben nach außen sehr viel Qualität und Exzellenz. Und schaffen vielleicht irgendeine Art von Bedeutsamkeit, aber das Produkt ist wahnsinnig schlecht. Genauso gibt es ja Unternehmen, die was in der Außenwahrnehmung schlechte Außenkommunikation haben, aber ein wahnsinnig gutes Produkt. Mhm. Wie geht das Hand in Hand? Und was kommt zuerst?
Wie definierst du jetzt Marke in der Frage? Weil wenn jetzt ein schlechtes Produkt ist und Marke die Bedeutung ist, die ich diesem Produkt einräume, dann wird die Marke nicht besonders gut sein, wenn ich der Meinung bin, dass das Produkt schlecht ist und das nichts für mich macht. Also sprichst du jetzt von Marke von Bekanntheitsgrad oder von allgemeiner Reputation, die ein Unternehmen hat? Oder wie definierst du Marke in dieser Frage?
Die Definition ist quasi vom Außenauftritt, also von der Werbung oder von der Außendarstellung, von der Außenwirkung. Mhm. Natürlich ist das Produkt ein Teil von der Marke, aber gehen wir jetzt davon aus, dass ihr Werbung ausgespielt bekommt und ihr denkt, okay, wow, tolles Unternehmen oder spannendes Produkt und ich kaufe das Produkt. Aufgrund der Marke, Werbung, Werte, was auch immer mir vermittelt wird. Und dann ist das Produkt allerdings wahnsinnig schlecht. Also ich habe jetzt quasi den Schein verworfen und sehe jetzt quasi hinter den Schein und sehe, es ist einfach ein schlechtes Produkt oder schlechte Dienstleistung. Aha. Und das muss ja meiner Meinung nach Hand in Hand gehen.
Ja, aber was du jetzt als Marke da definiert hast, ist selbst da. Also wie sich das Unternehmen selbst darstellt. Du beurteilst die Kommunikation im Grunde. Das ist nicht die Marke. Sondern wie gesagt, wenn man die Marke, und das ist die Schwierigkeit, und aber das ist auch die Notwendigkeit, um dort neue Wege gehen zu können. Wenn man die Marke wirklich als das versteht, diese Bedeutung, die ich diesem Produkt einräume, dann kann diese Bedeutung, ja, die kann schon entstehen, bevor ich das Produkt habe, dann verlasse ich mich halt auf die Kommunikation oder das, was ich gelesen habe oder was mir meine Freunde erzählt haben oder was auf einem Bewertungsportal steht oder es gibt ja verschiedenste Quellen dazu. Das ist mal die erste rudimentäre Bedeutung, die entsteht. Dann nutze ich das Produkt. Und dann verstärkt sich diese Bedeutung, die in einem Einraum oder in deinem Beispiel eben nicht, weil wir dann draufkommen, ist eigentlich alles da stunken und erlogen. Das Produkt ist gar nicht so toll, wie sie alle behaupten, aber damit ist dieses Produkt und diese Hersteller für dich unten durch. Du kaufst ihn auch nicht nochmal, weil das Produkt hat dir das nicht getan, was du möchtest. Und genau das ist das Problem, warum sich diese Markenbildung auch verlagert hat, weil eben die Werbung alles versprochen hat. In die 80er Jahre, in die 90er Jahre, 2000er Jahre. Es ist alles versprochen worden. Darum glauben Menschen auch Werbung. Sie vertrauen Menschen. Menschen vertrauen der Werbung nicht mehr. Wie sollten sie ja? Und machen sie, bilden sich, heute bilden sich Meinungen nicht unbedingt aufgrund der Werbung, sondern aus ganz anderen Punkten heraus, aus ganz anderen Kanälen und ganz andere Informationen heraus. Aber nichtsdestotrotz, um auf die Frage zurückzukommen, wenn ich mir etwas vorstelle von diesem Produkt, bevor ich es das erste Mal nutze, und dann nutze ich es das erste Mal und diese Vorstellung entspricht überhaupt nicht der Realität und die Realität ist viel schlechter als diese Vorstellung, wird mich dieses Produkt nie wieder sehen. Das ist die typische Reaktion dahinter.
Kann man den Kunden dann doch nochmals überzeugen und nochmals einfangen?
Ja, schwierig. Das Problem bei Meinungen und bei Bedeutung generell, wenn sich die manifestiert hat, hat sich die manifestiert. Und die dann zu verändern, ist ganz schwierig. Das ist brutal negativ in diesem Fall. Es hat aber auf der anderen Seite brutal positive Auswirkungen, wenn es eine positive besetzte Marke ist. Wenn ich die Marke diese Bedeutung einräume. Weil auch dann verändere ich das ganz, ganz schwer. Ja. Da kann zehnmal ein neuer Anbieter auf den Markt kommen, der mir verspricht, dass es viel besser ist. Im Normalfall greifst du immer noch zu dem, was du kennst und zu dem, wo du sagst, hey, das passt für mich. Und da, also das funktioniert im Negativen wie im Positiven. Wenn diese, wir reden da oft einmal so von Kategorieboxen im Hirn, wenn diese Box einmal besetzt ist von einem Anbieter, von einer Marke, dann wird es schwierig, die auszutauschen. Positiv wie negativ. Und deswegen, ja, es geht. Aber dass der Kunde dem Unternehmen noch einmal zuhört, wird schwierig. Wird sehr schwierig. Deswegen ist der erste Schritt für eine gute Marke immer, ein gutes Produkt zu haben. Es reicht aber auch nicht das gute Produkt alleine. Also da muss man schon mehr machen. Aber ein gutes Produkt hilft auf jeden Fall. Und das sage ich ganz wahr setzen. Wenn das Produkt Schrott ist, dann ist halt die Bedeutung, die dem Unternehmen einräumen, ist halt ein Schrottdandler. Kann ja auch funktionierende Bedeutung sein. Vielleicht will ja. Vielleicht gibt ja Produkte, die nicht ewig halten müssen. Also es kommt immer davon, deswegen kommt es auch immer darauf an, welche Gruppe man eigentlich ansprechen will und was will diese Gruppe, auf welche Bedeutung legt diese Gruppe Wert. Deswegen kann ja auch Rolf Benz und IKEA koexistieren nebeneinander. Weil der Rolf-Benz-Käufer hat halt, der ist halt in seiner Bedeutungsdimension ist es halt die hohe Qualität und das die exzellente Ästhetik, die halt für die Rolf-Benz steht und dass man es vielleicht nicht selber zusammenschrauben muss, während halt der IKEA-Käufer nach was anderem sucht. Der will halt was anderes haben. Da ist es ein sehr klassischer Landhaus-Style und dieser schwedische Style grundsätzlich eher sehr zurückhaltend, aber das ist eher kostengünstiger, flexibler, austauschbarer, passt zusammen mit anderen Dingen. Da gibt es verschiedenste Bedeutungsdimensionen, die man da haben kann. Aber sie können koexistieren und das ist das Schöne daran. Und da kommen wir jetzt wieder zurück zum ursprünglichen oder zu einer Frage von vorher, wo man gesagt hat, wie kann man diese Märkte kategorisieren? Wie kann man Einzigartigkeit herauskristallisieren? Diese beiden Unternehmen haben es gerade geschafft, in komplett unterschiedlichen Bedeutungsdimensionen.
Die Frage ist, kann der Durchschnitt noch existieren? Also wenn man jetzt diese zwei Welten hat, sagen wir mal High Price und Low Price, Niedrigpreis und hoher Preis, kann dazwischen noch irgendetwas existieren, weil da ist ja eigentlich Mittelmaß. Und ist das auch eine Schublade, wo sich viele Menschen wiederfinden oder ist das generell etwas, was immer mehr dazukommt oder auch wegkommt?
Ja, das geht. Aber dann, wenn man in einer Kategorie Durchschnitt ist, dann ist es halt nicht diese Kategorie, anhand derer man sich positioniert. Das heißt, wenn wir jetzt, bleiben wir kurz bei dem Autobeispiel von vorhin, wo wir sagen, zukunftsträchtig, nicht zukunftsträchtig, nachhaltig, nicht nachhaltig. Ich kann ein durchschnittlicher Preis sein. Ich kann aber trotzdem sehr nachhaltig und sehr zukunftsträchtig zum Beispiel sein. Das heißt, ich kann in einer Kategorisierung durchaus Durchschnitt sein, aber dann werde ich mich halt nicht über diesen Durchschnitt positionieren, sondern über irgendetwas, wo ich halt ganz toll bin und was Bedeutung für Menschen hat. Aber da ist eben viel Gestaltungsspielraum. Mhm.
Aber die Bedeutung oder wo man sich dann kategorisiert, kommt aufgrund der Kundenkommunikation. Also wenn man Interviews führt, findet man heraus, wo man sich jetzt positioniert, oder? In diesem Positionierungskreuz, Durchschnitt und Extraklasse und Schrotthändler.
Jein. Jein. Ich meine, das Problem und eine Befragung ist ja nichts anderes wie Daten sammeln. Das Problem an Daten generell ist, die erzählen alles, was uns Daten erzählen, auch Befragungen, erzählen sie uns über die Vergangenheit. Es gibt keine Daten über die Zukunft. Keiner weiß, ob der Kunde in dem Jahr, in einem Jahr von jetzt immer noch so denkt oder vielleicht ganz was anderes haben will. Und die spannende Frage ist ja vielmehr, was will der in einem Jahr, in zwei Jahren und nicht, was will er jetzt? Es gibt eine lange Liste von Produkten, nach die niemand gefragt hätte. Berühmtes Zitat, das kommt von Henry Ford selber, der gesagt hat, wenn er die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Weil einfach Auto hat ja nicht existiert. Wie soll man nach einem Auto fragen, wenn es nicht existiert? Deswegen muss man Daten immer ein bisschen vorsichtig sehen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man Daten ignorieren soll, aber man sollte eine Strategie nicht auf Daten, rein auf Daten aufbauen, sondern die Daten viel mehr drüber nachdenken, okay, wie könnte das in ein, zwei, drei Jahren ausschauen? Und darauf dann die Strategie aufbauen. Und deswegen, ja, möglicherweise sagt dann Kunde auch noch bei der Befragung etwas, was hilfreich ist, aber wenn man sich die Frage stellt, vor welchen Problemen oder vor welchen Wünschen steht er, welche Herausforderungen hat der Kunde jetzt zu lösen, und man sich dann die Frage stellt, und wie werden sich diese Probleme, diese Wünsche oder diese Herausforderungen entwickeln in den nächsten zwei bis drei Jahren? Wird es dann immer noch solche Herausforderungen oder sind es dann andere Herausforderungen? Dann bewegt man sich langsam in Richtung Strategie. Es hat also immer eine Zukunftsperspektive dahinter. Es geht immer um die Gestaltung der Zukunft und nicht um die Gestaltung der Gegenwart. Und auch schon gar nicht um die Gestaltung der Vergangenheit. Das kann Sinn. Informationen aus der Vergangenheit nur beschränkt hilfreich.
Aber das ist ja auch die Schwierigkeit bei, sage ich jetzt mal, älteren Markern, diese Tradition in die Zukunft zu führen, oder? Also wie gelingt das? Gerade wenn Betriebe über Generationen zum Beispiel weitergegeben werden und die sagen, wir wollen uns neu positionieren, neu ausrichten. Man könnte jetzt sagen, die Marke Kitzbühel beispielsweise, die sind ja auch auf einmal mit einer ganz alten Identität. Identität ist ja grundsätzlich gleich geblieben, aber die haben dann halt einfach einen neuen Schritt gewagt. Und wie schafft man es eigentlich, das Alte vielleicht sogar mitzunehmen in die Zukunft? Oder was ist da der Balanceakt? Was muss man beachten? Wie schafft man es von der Vergangenheit, ohne daran festzuhalten, das vielleicht sogar mitzunehmen in die Zukunft? Weil die Vergangenheit kann ja bei der Marke oder beim Unternehmen eine wahnsinnig große Rolle spielen.
Die Betriebsübergabe, die Betriebsnachfolge ist eigentlich der Hauptzeitpunkt, wenn sich Traditionsunternehmen dann verändern fangen, weil halt die nächste Generation Dinge anders machen möchte. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt alles aufgeben, was die vorhergehende Generation gemacht hat. Es kommt auch da auf die einzelne Situation drauf an und auf die jeweilige, welche Bedeutung. Möglicherweise ist eben diese Nostalgie oder dieses Traditionsbehaftete, möglicherweise ist es wesentlicher Teil dieses Wertesystems, dieser Bedeutungswelt, die da entwickelt wird. Und dann wäre es ein Riesenfehler, das aufzugeben. Möglicherweise ist es nicht. Möglicherweise spielt Tradition überhaupt keine Rolle. Möglicherweise will man sogar die Tradition loswerden, weil es in irgendeiner Art und Weise ein Problem gegeben hat, auch öffentlich gegeben hat, dass man dadurch auch loswerden möchte. Also da gibt es die verschiedensten Situationen, wie man da am besten damit umgehen kann. Nichtsdestotrotz macht es meistens, also Tradition ist selten ein Nachteil. Selten ein Nachteil. Nur, was wir ja auch, sagen wir mal so, was wir auch das eine oder andere Mal gehört haben in Gesprächen mit Unternehmen ist, so haben wir das immer gemacht. Es ist vielleicht nicht der richtige Zugang, alles so zu machen, wie man das die letzten 30 Jahre gemacht hat, weil kann man ja gern probieren, aber das wäre 30 Jahre, das wäre dann 1995. Da war die Welt anders. Da hat es keine Smartphones gegeben, da hat es gerade und gerade mal E-Mail-Adressen gegeben. Entschuldigung. Ich weiß nicht, meine erste E-Mail-Adresse, glaube ich, 94 kriege oder 95 oder sowas. Da hat es kein Internet so in der weiten Verbreitung gegeben, da hat es kein Amazon gegeben, da hat es kein Google gegeben, da hat es kein Netflix, da hat es das alles nicht gegeben. Weil man wirklich der Meinung ist, dass man die steigste Chance auf Erfolg hat, die Dinge genauso zu machen wie zu dieser Zeit. Viel Erfolg. Vielleicht funktioniert es ja. Kann ja sein. Es gibt Weingüter zum Beispiel, die machen Wein seit 600 Jahren gleich und verändern auch nichts dran. Aber da will ja niemand was, dass sie dann verändern. Aber meistens, das, was vor 30 Jahren funktioniert hat, ist sehr wahrscheinlich, dass es nicht mehr funktioniert.
Wie gelingt eigentlich das Loslassen von ehemaligen Erfolgen? Weil wenn man ja zurückblickt, dann sagt man ja und das, das alles haben wir erreicht und dann haltet man an den Erfolgen fest und sagt, wir wollen das ja wieder haben. Und dann ist eben genau das, was du sagst, die Welt hat sich verändert. Und wenn man die ganze Zeit versucht, daran festzuhalten, bei Fußballclubs sieht man das ja ab und zu. Erst der FC Köln war ja auch einmal Meister. Was macht man dann da? Ich meine, das ist jetzt ein breites Themenfeld.
Ich glaube, das lässt sich sogar einfach beantworten. Man kann ja durchaus an Dingen festhalten. Man sollte halt an den richtigen Dingen festhalten. Man sollte vielleicht nicht an dem Erfolg von vor 20 Jahren festhalten, dass man das erreicht hat, sondern an dem festhalten, warum man das versucht hat zu erreichen oder warum man diese Anstrengungen damals gemacht hat, die dann zu diesem Erfolg geführt hat. Wenn man daran festhaltet, warum man etwas gemacht hat, mag das hilfreich sein, weil es ist ja die gleiche Frage ja heute, das kann ja auch heute noch zutreffen, dass der Grund, warum man das damals gemacht hat, dass der auch heute noch zutrifft. Die Art und Weise, wie man es macht, ist halt anders, weil sich die Welt halt weitergedreht hat in den letzten 30 Jahren. Aber der Hintergrund dahinter, warum man das gemacht hat, kann man ja durchaus weiterlaufen lassen. Und dem kann man ja durchaus festhalten. Nur zu sagen, ja, aber wir sind heute immer noch super, weil wir vor 40 Jahren was Tolles gemacht haben, das wird nicht viel bringen. Netflix ist das so ein Beispiel, das glaube ich da ganz gut reinpasst. Weil die Geschichte von Netflix, die haben ja nicht angefangen mit Streaming. Netflix ist gegründet worden zu einer Zeit, wo die DVDs grundsätzlich herausgekommen sind, auf den Markt gekommen sind. Und damit war dieses Rückspulen von diesen VHS-Kassetten einfach keine Rolle mehr, hat keine Rolle mehr gespielt. Warum man dies und die Videotheken haben damals darauf bestanden, dass man eben die persönlich vorbeibringt, die Kassetten, wenn sie schauen wollten, ob sie zurückspielt, ob die Bänder in Ordnung sind, ob da irgendwas kaputt worden ist. Und DVDs waren halt nicht so anfällig. Und deswegen hat Netflix ursprünglich angefangen, DVDs zu verschicken. Weil der Gedanke war, wieso muss der Kunde eigentlich in die Videothek gehen? Wieso kann die Videothek de facto nicht zum Kunden kommen? Und so haben sie angefangen, DVDs zu verschicken. Das haben sie übrigens bis vor 2 Jahren noch gemacht. Die haben halt vor 2 Jahren aufgehört, DVDs zu verschicken. Weil es in den USA immer noch Gebiete gegeben hat, die halt nicht über Breitbandausbau verfügt haben. Und sie haben immer noch DVDs verschickt. Und die haben zu der Zeit, haben sie dann, der erste große revolutionäre Schritt, den Netflix gehen wollte, war dann eine Art Streaming-Box zu entwickeln. Das haben sie auch getan, die quasi den Film oder die Serie über Nacht herunterlädt, dass man sie am nächsten Tag dann schauen kann, weil die Übertragungsgeschwindigkeiten noch nicht so hoch waren. Und es war dann so der erste Schritt von sich, von der DVD und DVD-Versand wegzuentwickeln. Während sie an der Box entwickelt haben, sind die Übertragungsraten so nach oben geschossen und ist die technische Revolution so richtig eingesetzt. Und auf einmal hatten sie so hohe Übertragungsraten gehabt, dass sie das nicht mehr über Nacht, in der Nacht davor herunterladen haben müssen, sondern es muss gleich live schauen hätte können. Und deswegen ist die Box dann nie auf den Markt hinausgekommen. Aber die grundsätzliche Überlegung, dass der Zuseher nicht in die Videothek gehen muss, ist sowohl beim DVD-Versand als auch bei dieser Box, als auch bei Netflix heute immer noch die gleich gebliebene Antriebskraft. Warum sie das tun? Die Art und Weise, wie sie das erfüllen, hat sich verändert. Und deswegen sage ich, wenn man dem treu bleibt, warum man damals erfolgreich gewesen ist, mag das sehr hilfreich sein. Aber sich einfach nur auf den Erfolgslorbeeren von vor 30 Jahren ausruhen, das wird nicht funktionieren.
Wie schafft man eigentlich die Umsetzung? Weil das eine ist ja natürlich die Idee zu haben, okay, warum kommt die Videothek nicht zum Kunden oder zur Kundin? Aber das dann auch umzusetzen, das ist ja die Schwierigkeit. Weil man kann sich ja genauso in seine Vision verlieben, dass man mental schon gewonnen hat, den Wettkampf, den hat man schon bestritten und weiß genau, jeder kauft bei mir und ich brauche erst gar nicht mehr den Weg gehen, weil das ist die beste Idee überhaupt. Und je mehr man sich in die Idee verliebt oder in das Konzept oder in die Strategie oder in den Plan verliebt, desto mehr kann man auch dazu tendieren, dass man es gar nicht mehr macht. Gibt ja auch viele Fälle aus der Vergangenheit. Apton Sinclair, der hat ja auch ein Buch geschrieben zum Wahlkampf. I Governor of California. Er war nicht Gouverneur. Er wollte danach nicht mehr Gouverneur werden, weil mental hat er das Spiel schon durchgespielt und hat gesagt, ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich war Governor. Also, das ist, ja Durchspiel. Das ist natürlich dann die Schwierigkeit. Und wie schafft man das?
Indem man es mit den Kundinnen zusammen macht. Und da gibt es viele Begriffe dafür. Manchmal sagt man die Co-Kreation, dass man sie quasi mit, manchmal sagt man überhaupt, dass die Unternehmen eigentlich, dass die Kunden eigentlich das Unternehmen führen. Ein weiteres Schlagwort in dem Zusammenhang ist Design Thinking, wo man sagt, man macht etwas, man probiert es aus, man redet mit den Leuten, man lernt davon, macht die nächste Version und handelt sich so eben in Zusammenarbeit mit Konsumentinnen und mit Kundinnen, handelt man sich Schritt für Schritt vor, um das Produkt dann endgültig zu erreichen, das muss man haben. Also es empfiehlt sich, egal wie man es dann auch bezeichnen will, es empfiehlt sich, es immer gemeinsam mit den Kundinnen zu machen. Weil die entscheiden ja dann auch drüber, weil es ist ja deren Bedeutung. Es ist ja, was sie sagen, wenn nicht, was wir als Unternehmen sagen. Deswegen sollte man sie immer mit einem und einfach, ja, versuchen. Und probieren, einmal eine erste Version zu machen, mit denen in den Testmarkt zu geben oder in ein Regal zu steigen und sich einfach daneben hinzustellen und kaum nimmt das Produkt jemand, so haben sie das früher gemacht. Das war Martin Niemeyer, unser mein Mentor und der Gründer von Lebesir, das immer wieder erzählt, wenn sie Software-Packages für Apple und für Netscape und wie sie alle gemacht, Kassen entwickelt haben, die haben sie einfach gestaltet und haben sie ins Regal gestellt. Und wenn ein Kunde irgendeine Software aus dem Regal genommen hat, haben sie danach gefragt, warum er die genommen hat und nicht die andere genommen hat. Und so haben sie so viel gelernt, dass dann früher oder später irgendwann einmal das Apple Packaging herausgekommen ist, so wie wir das heute kennen. Das ist einfach nur ein Learning aus Kundendialog. Und deswegen, was man sich am Besprechungstisch einfallen lässt, muss am Markt draußen nicht funktionieren. Wird es meistens auch nicht. Immer mit den Leuten zusammen, dann hat man viel größere Chance auf Erfolg.
Was konntest du von Martin Niemeyer lernen?
Ein Denkmodell. Anders über die Dinge zu denken. Diesen zu erkennen, dass sich die Welt verändert hat. Und das Kundenfokus ist um und auf ist. Weil das die entscheidende Größe ist. Es hat sich ja, was diese Globalisierung und Digitalisierung hier mitgebracht hat, ist, dass sich die Marktmacht oder die Entscheidungskraft in einem Markt vom Unternehmen auf Kunden verlagert hat. Und das hat es deswegen gemacht, weil das Angebot die Nachfrage um so vieles übersteigt erstmals in der Geschichte. Erstmals in der Geschichte gibt es so viel mehr Angebot, wie das jemals Nachfrage geben wird. Und aus dem Grund hat sich ja diese Entscheidungskraft verlagert, weil wir haben ja von allem zu viel. Es ist ja vollkommen wurscht, was es ist. Wir haben ja von allem zu viel. Ein durchschnittlicher Supermarkt hat dreimal so viele Produkte wie vor 20 Jahren. Oder du brauchst aber nicht dreimal so viele Produkte. Du brauchst gleich viele für 20 Jahre, vielleicht ein bisschen mehr, aber die haben viel mehr. Und immer, wenn es eben so ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, das Prinzip hat man ja immer, das hört man immer wieder und das lernt man ja auf den Universitäten und in jeder Wirtschaftsschule. Wenn halt dieses Angebot und Nachfrage-Gleichgewicht so aus dem Ruder gelaufen ist, dass halt, wie gesagt, das Angebot die Nachfrage um ein Vielfaches übersteigt, dann verlagern sich die Kräfte. Und dann muss man an die Dinge anders herangehen. Und Martin Niemeyer hat mit seinen Büchern mir die Augen dahingehend aufgemacht.
Kann es sein, dass es irgendwann wieder weniger Angebot gibt?
Das ist schwer vorstellbar. Keine Ahnung, man sagt niemals nie. Es ist sehr schwer vorstellbar. Also mir würde jetzt keine Branche einfallen, wo es, weil da müssten sich ja die Anbieter, die müssten sehr wenige Unternehmen werden und innerhalb eines Unternehmens müssten sich die Produktsortimente verkleinern anfangen. Und man kann darüber diskutieren, ob es sinnvoll wäre, jetzt hinsichtlich natürlicher Ressourcen und globaler Klimaerwärmung. Aber in die Ecke will ich gar nicht einsteigen jetzt in der Diskussion, sondern ich tue das schwer zu sehen, dass ich da wirklich. Man, das Reduzieren anfange. Und es auch, wenn man es ganz ernst nimmt, auch die Gesetzgebung mit Kartellrechtsgesetzen und Marktmonopolsgesetzen will das ja nicht, dass es nur noch einen Anbieter gibt oder weniger gibt. Das will man ja auch dahingehend vermeiden. Das ist auch ganz schwer vorstellbar.
Wann ist ein Produkt fertig? Weil jetzt, dann ist ja natürlich das Problem, weil wir vorhin bei der Umsetzung waren, man geht dann den Weg mit den Kunden, aber ein Produkt ist ja nie fertig, oder? Also ein Produkt ist fertig, wenn es nicht mehr benötigt wird.
Ja, man kann auch sagen, ein Produkt ist immer fertig.
Man kann sagen,
es ist immer fertig für den Moment. Und in 3 Jahren werde ich vielleicht ein anderes Produkt brauchen, weil sich der Mensch verändert hat oder die Gesellschaft oder die Anforderungen an das Produkt verändert hat in den nächsten 3 Jahren wieder. Deswegen ist es fertig jetzt für den Moment, aber in 5 Jahren wäre es nicht fertig. Da müsste es dann wieder ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt werden. Deswegen ist es vielleicht so wie halb voll, halb leer, aber man kann es auch so betrachten, dass es nie fertig ist, langfristig, aber für den Moment immer fertig ist.
Zählt das auch für die Marke?
Ja, im Grunde zählt es auch für die Marke, weil es muss sich ja ständig weiterentwickeln. Also weiß ich ja die Anforderungen, ja, weiß ich die Gesellschaft immer ständig weiterentwickeln. Ich glaube nicht, man kann sich das ja mal selber in seinem eigenen Leben ja auch betrachten. Kaufst du irgendwas oder nutzt du heute irgendetwas, was du exakt gleich vor 10 Jahren nutzt? Irgendetwas.
Na, eben.
Und das wird sich nicht verändern, weil ganz im Gegenteil. Wenn man eins gesehen hat, ist, dass diese Innovationsgeschwindigkeit immer höher wird. Und da gibt es auch dieses berühmte Moore'sche Gesetz von Gordon Moore, der Co-Gründer von Intel, der einzige mehr oder weniger gewesen ist, der das vorhergesagt hat. Er hat in einem Interview 1965 festgehalten, dass sich die Anzahl der Transistoren auf einem Mikrochip jedes Jahr verdoppeln wird. Das waren unter dem Strich dann 18 Monate und nicht 12 Monate, aber er hat grundsätzlich recht gehabt. Und das hat ja diese ganze Digitalisierung ja erst möglich gemacht. Nur wir wissen auch, dass diese Chiphersteller, dass das irgendwann einmal jetzt aufhören muss, weil es einfach platzmäßig nicht mehr ausgeht. Wir sind schon auf Atomgrößen, also kleiner wird es nicht mehr. Also diese Innovationsgeschwindigkeit wird sich vielleicht wieder zumindest nicht mehr weiter potenziell beschleunigen, aber sie wird sicherlich nicht stillstehen. Und die Voraussetzung, dass man in 10 Jahren das gleiche Produkt kaufen würde wie heute, wäre ja, dass die Zeit inzwischen stillsteht. Und da fehlt mir die Fantasie im Moment, das zu sehen, dass das passieren wird. Und ich glaube, es soll ja gar nicht passieren. Es ist doch viel spannender, wenn man nicht weiß, das sind 2 Jahre. Macht das Leben doch viel abwechslungsreicher.
Ich habe nur 3 Fragen an die Manni. Die erste Abschlussfrage ist eigentlich eine Dreierfrage, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil wir haben ja schon mehrere Gespräche geführt, da sind immer wieder Namen gefallen. Und ich würde jetzt gerne wissen, was ist das beste Zitat von Martin Neumeier, von Marty Rogers?
Roger Martin.
Roger Martin. Und von David Ogilvy, die was dir einfallen, die besten Zitate. Oder die, was dir am meisten bewegt haben.
Also mit Martin Niemeyer ist es relativ einfach, unabhängig davon, dass er mit der Definition von Marken überhaupt in die Ecke gekommen ist, nachdem wir heute arbeiten. Aber Martin Niemeyer hat gesagt, when everybody's sick, sack. Das heißt, wenn alle in eine Richtung laufen, laufen die andere Richtung. Und er hat damit an und für sich dieses Modell der Ärzte-Onlyness genannt, also der Einzigartigkeit, mit dem eigentlich so um die Ecke gekommen und basierend dort eben auf der Aussage, when everybody's sick, sack. Roger Martin hat gesagt einmal, dass Strategie ganz viel damit zu tun hat, Wetten abzuschließen und schwere Entscheidungen zu machen, weil man eben nicht weiß, was herauskommt bei Strategie. Also man fängt einen Weg an, hat eine Theorie, hofft, dass diese Theorie aufgeht, aber man weiß es einfach nicht. Deswegen schließt man im Grunde Wetten ab auf eine zukünftige Entwicklung. Und David Ogilvy, war der hat viel gesagt. Da ist schon mal der letzte Madman, letzte große Madman, ja, der hat ganz viel gesagt. Ich meine, er hat ein wunderbares Buch geschrieben, Die Geständnisse eines Werbemanns. Das könnte man eigentlich als ein großes Zitat sehen, aber, aber weil das jetzt im Iran die 60er Jahre geschrieben worden, ist auch schon über 60 Jahre alt. Und wenn man das heute liest, denkt man, er hat das vielleicht vor 2 Wochen geschrieben, weil ich denke, Modelle immer noch die gleichen sind. Aber sagen wir mal so, dass in diesem Buch hat er wittert er auch ein Kapitel dahingehend, dass der Übersättigung, und zwar der kommunikativen Übersättigung, weil er hat damals schon festgestellt, dann ist man 1964, glaube ich, dass ein durchschnittlicher Kunde sich nur einen Slogan merken kann. Also dass auch Anzeigen und Werbung einfach nicht überladen sein, so wie wir das heute noch viel lieber machen wie früher. QR-Code drauf und Internetadresse drauf und Slogan drauf und neue Button und das und das und das. Und er hat damals schon gewusst, Leute können sich eine Sache merken von der Anzeige, nicht mehr. Und daran sollte man sich heute auch noch halten, weil dann würden wir unsere Dinge ein wenig entrümpeln. Auch die Kommunikation, aber auch unser ganzes Leben ein wenig entrümpeln. Wir überladen ja alles in unserem Leben. Also das wäre möglicherweise das stärkste Zitat von David Ogilvy, was mir jetzt einfällt.
Wie denkst du, entwickelt sich die Werbe- oder Marketingbranche in den nächsten 5 bis 10 Jahren weiter oder was erhoffst du dir auch, wie sie sich weiterentwickelt?
Also ich glaube, das kommt immer davon, wo. Aber also jetzt in unserem mitteleuropäischen Raum, insbesondere im deutschsprachigen Raum, glaube ich, dass die Entwicklung zunehmend dahin gehen wird, dass es eben nicht mehr darum geht, was die Unternehmen sagen, sondern was die Kunden darüber denken. Also dass das Verlagern anfängt und dass das erkannt wird auch.
Welche Rolle spielen eigentlich Fans? Weil es gibt ja Fans von Marken, aber die sind ja nicht unbedingt Kunden. Und es gibt Kunden, die müssen auch nicht unbedingt Fans sein. Natürlich, die Kunden bringen das Geld, logischerweise, weil sie kaufen das Produkt oder den Service. Aber welche Rolle spielen auch Fans dabei?
Eine große. Und zwar eine ganz große. Man muss jetzt allerdings ein bisschen tiefer in Wettbewerb und Wettbewerb unter Marken eintauchen. Grundsätzlich ist es so, dass sich um Marken und um die Bedeutung, die eine Marke hat oder die eine Marke ja ist, sich sogenannte Tribes bilden. Es gibt leider kein vernünftiges deutsches Wort für Tribe, weil Stimme, ich würde es übersetzen mit Stamm oder so. Also diese Tribes, die sich rund um eine Marke bilden. Und Wettbewerb findet eigentlich nicht mehr unter Unternehmen statt, sondern zwischen Tribes. Und das Unternehmen mit dem stärkeren Tribe gewinnt im Normalfall. Und der Tribe muss aber nicht das Produkt kaufen, sondern weil es reicht ja, die Botschaft und die Bedeutung weiterzutragen, einfach nur Fan zu sein, auch wenn ich das Produkt gar nicht nutze. Man sieht diese Tribes ganz stark bei den Smartphones zum Beispiel. Wenn sie zwischen Samsung Galaxies und Apple iPhones geht. Es sind ja Glaubenskriege, die sich da abspielen. Hat es ja immer schon. Es hat früher war der Glaubenskrieg zwischen Apple und Microsoft. Es sind Glaubenskriege, die sich da abgespielt haben. Wird nie jemand in einen anderen Tribe wechseln oder so. Sondern wir kaufen ja gewisse Produkte von gewissen Herstellern oder von Marken, vereinfacht gesagt, um uns einen Tribe anzuschließen und auch dazu zu gehören. Es geht ganz viel darum, dazu zu gehören. Zu diesem Tribe. Und je stärker dieser Tribe ist, und da gehören eben auch Fans dazu, desto größer ist das Interesse von anderen Menschen, sich diesem Tribe anzuschließen. Aber eben, und insofern spielen Fans dann eine große Rolle.
Bevor die Abschlussfrage kommt, kann man Tribes bewusst kreieren? Kann das ein Ziel sein, dass man einfach sagt, okay.
Das Spannende an einer modernen Marktführung und einer modernen Marktwissenschaft ist, dass man alles gestalten kann. Man kann einen Kunden gestalten. Man kann Wettbewerb gestalten. Man kann Tribes gestalten. Man kann alles gestalten. Ich beantworte gern jede Frage. Aber so frei zum Sagen,
Danke.
Mir hat es sehr gefreut, Manni.
Ja. War
wieder ein tolles Gespräch.
Sehr gerne.
Ist das immer wieder.
Bald wieder.
Ja, hoffentlich. Also ich kann immer wieder wahnsinnig viel lernen. Das habe ich eh schon mal gesagt. Das Wissen, was du weitergibst, hätte das früher gehabt. Das ist natürlich Gold wert. Und ich bin auch froh, dass du mit mir das Gespräch geführt hast, dass jetzt auch andere von deinem Wissen profitieren können. Gratulation auch zu dem Weg, den, was ihr eingeschlagen habt. Du hast mir ja mal eingeführt, wie diese Transformation war, von der Werbeagentur sozusagen hin zu einem neuen mutigen Weg. Und ich wünsche dir, ich wünsche euch weiterhin alles Gute, deinem Team weiterhin alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke, Manni.
Danke. Ich freue mich, ich sage danke für die Einladung und würde mich freuen, wenn wir uns wieder mal treffen und wieder mal über Dinge philosophieren und reden können.
Sehr gerne.